ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Man hatte die alte Stimme von STS Go By noch im Kopf. Und dann kommt nun diese Frau mit dieser tiefen Stimme, die wirklich alles erlebt hat in ihrem Leben und eigentlich gebrochen ist. Und das war extrem eindrucksvoll.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by.
Über diese Frau sprechen wir heute, die hier gerade gesungen hat. Wir sprechen heute über Marianne Faithfull bei Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Hallo Peter.
Hallo Uke.
Ja, man ist sofort drin an dieser Geschichte, wenn man diese Musik hört. Erzählt schon ganz viel über Marianne Faithfull und ihre doch einzigartige Karriere. Eine ganz spannende Künstlerin.
Eine extrem interessante Biografie. Also was die Frau alles erlebt hat, gemacht hat, verschiedene Phasen durchgangen ist. Und man wird ihr nicht gerecht, wenn man nur sagt, ja, die hat ja mit den Stones zu tun oder sowas. Also das reicht nicht. Die war ein eigener Kopf, ein eigener Geist mit vielen Tiefen und auch extremen Höhen.
He walks along, singing his fairy song, picking up magic that grows at his feet. She says her say in her peculiar way, dreaming good fortune on everyone's street. Say hey, have you heard the whiskey's rage? I'll send you.
Marianne Faithfull, unser Thema heute bei Urban Pop. Und da fängt schon die Geschichte an, also quasi schon fast vor ihrer Geburt ist ihre Biografie spannend, denn sie kommt aus einer sehr spannenden Familie. Die Familiengeschichte ist schon quasi fast romanhaft, möchte ich sagen. Ihr Vater war nämlich, der war Major beim MI6, er war ein Spion.
Ja, das ist unglaublich. Das ist auch eine Geschichte, die ich jetzt erst so richtig entdeckt habe. Ne? Also Wahnsinn, der war eigentlich ein Uni-Lecturer, also hat an der Uni studiert und hat dann auch, war auch als Dozent tätig und ist dann also aber auch in den Dienst gegangen, in den Militärdienst und ist dann so ein Spion. Und Marianne hat erzählt, das war so einer, der konnte auch 6 Sprachen. Er konnte 6 Sprachen so perfekt, dass man ihn mit dem Fallschirm absetzen konnte, irgendwo hinter die Linien in irgendein Land, und er kam wie ein Einheimischer her. Und das ist einfach sein großes Geheimnis gewesen. Nun hat er die Mutter von Marianne aber erst kennengelernt, als der Krieg schon vorbei war. Also die Mutter ist ja genauso interessant. Eine unglaubliche Persönlichkeit.
Genau, die Mutter ist Österreicherin, Eva heißt sie, und sie ist eine Baroness Erisso ist ihr Name, ihre Herkunft, aber sie stammt aus der Familie Sacher-Masoch.
Ja, also sie ist Österreich-Ungarisch, aufgewachsen in Rumänien. Später ist die Familie dann nach Wien gezogen. Und ja, das ist eine hochadelige Familie mit einer literarischen Vergangenheit. Ihr Großonkel war Leopold Sacher-Masoch. Und der hat einen berühmten Roman geschrieben, Venus in Furs, also Venus im Pelz. Einen sehr, sehr örtlichen Roman über Psychologie und Sexualität. Und daher kommt auch der Name masochistisch. Er ist praktisch der Begründer, also wegen ihm heißt das sadomasochistisch, also wegen Herrn Masoch. Also eine unglaubliche Geschichte. Und die Mutter, die hat ja bis zu ihrem Tod immer noch mit sehr starkem österreich-ungarischem Akzent gesprochen. Die hat ja dann lange in England gelebt, die ist ja mit ihrem Mann, die hat den in Wien kennengelernt, kurz nach Ende des Krieges. Da kam also der Officer, der Major Glenn Faithfull kam nach Wien, und er hatte auch Kontakt eben mit der Familie, weil die während der Nazizeit schon sehr im Widerstand tätig waren. Die haben zum Beispiel Leute versteckt, die haben auch politische Pamphlete in ihrer Wohnung versteckt und haben also wirklich gearbeitet am Widerstand gegen die Nazis. Und die Mutter, das muss man auch noch sagen, war eine künstlerische Frau. Sie war Tänzerin, sie hat bei Max Reinhardt gespielt in Berlin. Sie war eigentlich auf dem Weg, ein großer Star zu werden. Die Baroness Erissa, so heißt ihr Name, Eva Sacher Masoch.
Man kommt schon bei den Namen fast durcheinander. Ja. Ich habe gelesen, dass Marian Faithfull hat übrigens ja zwei sehr ausführliche Autobiografien geschrieben. Ich glaube, es gibt noch eine dritte mit Bildern, wo sie dann noch mehr erzählt. Also da ist eine Fundgrube, wenn man diese Geschichten gerne nachlesen möchte. Das ist zumindest auch meine Quelle gewesen.
Jedenfalls dann 45 lernte also, wie gesagt, Clint Faithfull, der Vater, die Mutter kennen in Wien und nahm sie dann mit nach England. Und sie lebten erst in der Nähe von Liverpool, weil der Vater da seine Dozententätigkeit weitergeführt hat. Er war Dozent für italienische Literatur. Marian hat im Nachhinein gesagt, ja, die Mutter kam natürlich auch aus adeligem Hause und dachte natürlich, es wird nun von diesem britischen Gentleman nach England gemacht und da wäre nun alles so ähnlich wie zu Hause in Wien. War es aber nicht. Es waren andere Welten. Es war eine ganz neue Zeit. Es war nicht mehr der Krieg und das Besondere, er war auch nicht mehr der Spion, sondern er war ein ganz normaler Unilehrer. Sie zogen dann in die Nähe von Reading. Wallingford heißt die Stadt. Da gab es ein College, das, sagen wir mal, integrativ psychologisch arbeitete, pädagogisch. Es waren Philosophien und Utopien von einer modernen Pädagogik, integrativ. Da hing der Vater sehr dran und zog also mit dieser kleinen Familie. Marian wurde nämlich 46 geboren, da hatten dann die auch geheiratet und kurz danach wurde Marian geboren. Lebten in diesem College, aber die Mutter verstand sich nicht mehr mit dem Vater. Das war nicht ihre Welt. Also irgendwelche idealistische Utopien, die der Vater da verfolgte in dieser Landkommune, die in diesem wunderbaren Herrenhaus, in diesem College hauste oder residierte, das war nicht ihre Welt und sie zerstritten sich. Marian sagte im Nachhinein, die haben sich nur gestritten, die haben sich überhaupt nicht mehr verstanden. Und als sie 6 oder 7 war, haben sie sich getrennt. Und der Vater blieb da in dieser Landkommune und die Mutter zog mit Marian nach Reading, das ist in der Nähe, 10 Kilometer weiter, und lebte aber dann unter relativ ärmlichen Verhältnissen. Denn das war ja nicht so, dass sie extrem abgesichert war. Der Vater war zwar mittlerweile Professor in London am Bedford College, auch für italienische Literatur, aber trotzdem lebte sie in ziemlich armen Verhältnissen.
Play thee well, my own true love. Fare thee well, awhile, for the ship is awaiting and the wind blows free. And I am bound away for the sea, Marianne. If I had a flask of...
Marianne muss dann, also du hast gerade schon gesagt, die Verhältnisse waren quasi kurz vor wirklich ärmlich, aber sie hat ja doch diese, ich glaube... Man tut ihr nicht Unrecht, wenn man sagt, sie hat diese Attitüde, man achtet auf Bildung, man achtet auch ein bisschen auf den Stand, das hat sie schon mitbekommen, oder?
Ja, also die Mutter war gebildet, der Vater sowieso und der Kontakt zum Vater wurde auch aufrechterhalten, sie war auch oft zu Gast in diesem College. Und die Mutter Eva musste dann sogar als Kellnerin arbeiten in Reading. Und die Tochter wurde dann auf eine Klosterschule geschickt, beziehungsweise sie bekam ein Stipendium. Also sie wurde, es wurde ihr das die Schule bezahlt. Es war so eine Art Privatschule in einer katholischen Klosterschule. Und da fühlte sie sich erst sehr, sehr, sehr unaufgehoben. Also sie eckte oft an, aber irgendwann wurde sie auch die Klosterschülerin und beschäftigte sich sehr auch mit Kunst, Literatur, sang gerne. Also es gibt Geschichten von ihren Freundinnen, wo sie dann am Fluss, da ist ja auch die Themse in Reading, dann sitzen sie und singen schöne Folksongs. Und besonders schön war, wenn Marian House of the Rising Sun sang zur Gitarre. Und ja, es war eigentlich eine ganz schöne, idyllische Kindheit dann doch.
If I had a flask of gin, whiskey there for two, and a great big bowl for to mix them in. I'd mix a drink for you, my dear Marianne.
Eine Klassenkameradin von ihr war Sally Oldfield, die ältere Schwester von Mike Oldfield.
Ja.
Offenbar mit ihr dann auch gemeinsam, die ja später auch als Sängerin sehr erfolgreich war.
Ja, ja, ja.
Offenbar haben die dann auch gerne zweistimmig gesungen oder so etwas. Auf jeden Fall waren das die Kreise, in denen man dann auch
genau
dann bewegte einfach.
man muss schon sagen, also Marion war ein wunderhübscher Teenager, blond, tolles, interessantes Gesicht und zog natürlich die Aufmerksamkeit auf sich, war aber, strahlte aber trotzdem eine gewisse Unschuld und einfach so eine blonde, so eine Reinheit aus. Und das war dann auch sehr attraktiv für einige Personen. Also sie wurde dann zum Beispiel mal nach Cambridge zu einer Party eingeladen. Da war sie gerade mal 16 und da traf sie einen Mann, der so mit Brille, coolen langen Haaren, so ein Künstlertyp, John Dunbar hieß der, den sie auch im nächsten Jahr danach heiratete. Und den hatte sie da kennengelernt. Und dieser Dunbar, der hatte Connections zu den besten Kreisen in London, war mit Paul McCartney, Jane Asher, Peter Asher befreundet und hat später die Indica-Galerie gegründet, in der John Lennon Yoko Ono kennenlernte und gleichzeitig auch ein bildender Künstler. Und so kam dann auch Marion zu Partys nach London.
Man hat das Gefühl, sie fällt in diesem Moment in die Popmusikgeschichte ein, weil das ist, wird auch dann so beschrieben. Das kann man dann zum Teil in diesen Biografien, Autobiografien nicht lesen, aber von einer anderen Perspektive wird das geschildert, dass sie manchmal auf diesen Partys war und Leute sagen, es war, wenn sie den Raum betreten hat, als ob die Musik leiser gedreht worden wäre, weil alle sich umgedreht haben, weil sie so eine Erscheinung war.
Ja, sie muss eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt haben. Und dann hat also der Manager der Rolling Stones, der war auf einer dieser Partys, Andrew Luke Oldham, ein Mann, der weniger auf die Musik achtete, sondern eher auf das Image, auf das Bild. Der sah diese Frau und fragte den John Dunbar, also den Freund von Marion, wer ist die? Kann sie singen? Es war ihm eigentlich egal, ob sie singen kann. Aber und sie konnte ja sogar singen. Und zwar richtig gut. Und so kam sie eben ganz schnell zu einem Vertrag. Und so, dann sollte sie nach London kommen, in ein Studio. Und dann war dann dieser Song, den sie aufnehmen sollte. Und das wurde gleich ihr erster riesiger Welthit. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Und dieser Song, der stammte natürlich von Mick Jagger und Keith Richards. Und die Geschichte dieses Songs ist ja auch hochinteressant.
Ja, das ist, Andrew Luke Oldham muss ein cleverer Mann gewesen sein, der das so gedeichselt hat. Der hat ja Keith und Mick dazu verdonnert, ihr ein Lied zu schreiben. Es wurde später auch ein großer Rolling Stones Hit, aber dieser Song ist für Marianne Faithfull geschrieben worden. As Tears Go By.
Ja, also es gibt ja die Geschichte, dass er die in die Küche eingeschlossen hat. Keith Richard hat das auch erzählt, obwohl man bei Keith nicht immer alle Geschichten glauben kann. Er hat sie in die Küche eingeschlossen, gesagt, komm, ihr bleibt jetzt hier in der Küche, bis ihr mal einen Song geschrieben habt. Die hatten noch keine Songs selbst geschrieben. Und Andrew Luke Oldham war so clever und er wusste, wenn Künstler dauerhaft Erfolg haben wollen, müssen sie ihre eigenen Songs schreiben und nicht nur irgendwie Stücke nachsingen. So, und dann saßen die da, sagte Keith, ja, irgendwie nach zwei Stunden auf einmal haben wir rumgedacht. Und dann kam die Melodie und dann haben sie einen Song gesungen, der eigentlich ja komplett untypisch für die Stones war. Es war eine Ballade, eine Folkballade mit einer wunderschönen Melodie, einem schönen Aufbau und einem Text, der eigentlich aus der Sicht einer älteren Frau ist, die zurückblickt in ihre Jugend und nun die Kinder da spielen sieht, nach dem Motto, ihr werdet auch noch erleben, wie die Welt so ist, ihr Kinder und so. Und hier sitze ich nun und die Tränen fließen, as tears go by. Also eigentlich eine romantische Ballade und passte natürlich wunderbar, eigentlich noch nicht auf ein 17-jähriges Mädchen, aber sie sang ihn wunderschön. Ging dann auch auf Tourneen, denn das war ja gleich das, was früher gemacht wurde. Da gab es einen Künstler, der hat einen Hit, der wurde gleich auf Tourneen geschickt mit anderen Künstlern, die jeder sang 3 oder 4 Stücke. Und das war mit bekannten Amerikanern, mit Gene Pitney war dabei.
Something's Genau, Gene Pitman war zum Beispiel dabei und noch verschiedene andere Bands, die also dann eben abwechselnd an diesem Abend jeweils ihren Einsatz hatten.
Und da muss also das Charisma und die Ausstrahlung von Marian auch so stark gewesen sein, dass sich dieser Gene Pitney, berühmter amerikanischer Popstar, sehr in sie verliebte, hat immer Briefe geschrieben, die die Mutter in Reading versteckte, Marian gar nicht zeigte, aber trotzdem wurde Marian anscheinend schwanger von Gene und ließ das Kind abtreiben. Jedenfalls war es dann aber so, dass im Jahr 65 im Mai dann sie den John Dunbar heiratete, auch weil sie schwanger von ihm war. Und bald darauf wurde Nicholas, ihr erster und ihr einziges Kind, geboren.
In relativ kurzer Zeit erscheinen sehr unterschiedliche Alben, aber eben immer mit die getragen auch von diesem, ich finde zumindest am Anfang, getragen von diesem Image, da singt so ein, na, ich sag das mal, also ein Unschuldsengel irgendwie, ja, mit einer sehr schönen Stimme, die, wir sagen, es ist ein Mezzosopran, die hat eine ganz eigene Färbung, man hört das sehr gerne, finde ich, es ist ein bisschen lieblich, aber es ist sehr schön eigentlich.
Ja, es gab also zur selben Zeit zwei Alben, das ist so ungewöhnlich. Erstmal das erste hieß Marian Faithful, natürlich mit einem wunderschönen Bild von ihr drauf, und da sang sie eben, da war erst Tears Go By drauf und What Have They Done to the Rain und auch ein Beatles-Cover, I'm a Loser von John Lennon, aber es war ein Pop-Album, produziert eben mit Geigen, mit großem Orchester, mit Chor, aber anscheinend hat damals schon Marian Faithful einen großen Dickkopf gehabt. Sie ist ja eigentlich eine Folksängerin gewesen, das hat sie immer gemacht und sie liebte das. Und sie hat anscheinend der Plattenfirma gesagt, also ich will auch ein Folkalbum machen, nicht mit diesem ganzen Orchesterkram. Und da hat die Plattenfirma vorgeschlagen, ja, dann lass uns das doch mischen, ein paar Songs mit Folk und ein paar anderen. Nein, sagte sie, nein, sie will zwei getrennte Alben. Und die kamen zur selben Zeit raus. Also marketingtechnisch ein Wahnsinn, dass eine Plattenfirma das mitgemacht hat, wundert mich sehr. Das muss eigentlich nur bedeuten, dass Marian damals schon so eine starke Ausstrahlung hatte und so eine Power, um das durchzuziehen, hat gesagt, wahrscheinlich, sonst mache ich den anderen Kram nicht. Also dieses kleine arme Seelchen, die kleine Schüchterne, die das gilt gar nicht, die eigentlich nur aus dem Kopf von Andrew Luke Oldham entstanden ist als Popstar, das existiert nicht. Die war ein eigenständiger Mensch, eine Musikerin, und sie singt auf diesem Folk-Album, das erschien, das heißt Come My Way, singt sie wunderschöne Folk-Alben, nur zur Gitarre, Fare Thee Well, Mary Ann, Four Strong Winds, so Folk-Klassiker oder Singer-Songwriter-Klassiker.
Four Strong Winds, that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, come what may. But our good times are all gone, and I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. Think I'll go out to Alberta, where it's good there in the fall.
Begleitet von einem wichtigen Gitarristen, John Mark. Der ist auch auf ihren späteren Platten immer deutlich zu hören, wenn es um folkloristische Musik geht. John Mark hat später mit seinem Partner Mark Almond ein Duo gemacht. Mark Almond heißen die und haben bei John Mayall gespielt, haben eigene Karrieren gemacht. Und er war also in den Studios anscheinend so der beste akustische Gitarrist in der Zeit.
To leave me here alone, while I may lie, lament and cry, and you'll not hear my mind.
Das Folk-Album ist wunderschön und das setzt sich dann eigentlich auch beim nächsten Album fort, im nächsten Jahr, North Country Maid. Das ist ja auch schon ein sehr folkloristischer Titel, ne? Und da sind auch viele Folk-Songs drauf und auch Songs von Songwritern wie Donovan. Sunny Goodge Street, einer der schönsten Songs, den Donovan je geschrieben hat, der ist hier drauf und in einer feinen Version. Und sehr sensible, schöne Ballade von ihr gesungen. Also sie hat sich schon durchgesetzt. Also sie hat nicht nur diese Popsachen gemacht, sondern ist da schon ganz schön stark gewesen.
Ja, man darf die, glaube ich, überhaupt nicht unterschätzen, dass sie eben auch viele Sachen einfach gemacht hat, wie sie sie wollte. Sie schreibt das in ihrer ersten Autobiografie, schreibt sie eben auch von diesen Kreisen in Mitte der 60er. Sie ist dann eben auch beispielsweise, als Bob Dylan nach England kam, nach London kam, ist sie da eben auch gewesen. Mhm. Er hatte sich auch verguckt in sie, aber sie hat da irgendwie ihn abblitzen lassen. Aber sie war eben auch eine starke, sagen wir mal, starker Konterpart da, ne?
Ja, es ist so. Sie war natürlich über John Dunbar, ihren Freund, ihren Ehemann auch in diese Kreise eingeführt worden, aber die Ehe funktionierte irgendwie nicht. Dunbar hatte schon mehr traditionelle Vorstellungen von einer Ehe und für diese Frau, die auch Musikerin und Sängerin war, war das nichts Ideales. Also sie saß nicht zu Hause und sorgte für die Wäsche. Und insofern fühlte sie sich unwohl und nach einem Jahr nur John Dunbar und zog mit Kind in das Haus von Brian Jones und Anita Pallenberg, das war die Partnerin von Brian Jones damals, und wohnte da mit ihrem Sohn Nicholas und hatte auch ein großes, schlechtes Gewissen, weil es hieß, nun zieht die Frau mit ihrem Kind alleine zu diesen Rockmusikern, und Brian Jones hatte schon damals nicht das beste Image. In diesem Umfeld lernte sie natürlich auch Mick Jagger kennen. Und es war so, das erzählt sie selbst, sie hat ihn ein Jahr lang völlig ignoriert. Und sie sagt, das ist die beste Methode, an diesen Mann ranzukommen. Weil wenn der sich ignoriert fühlt, dann wird er richtig scharf, dann ist er gereizt. Und so war es auch. Irgendwie nach einem Jahr gab er dann seine Deckung auf und bemühte sich. Und sie verliebte sich auch in ihn. Und so war sie praktisch seit Ende 66 mit Mick Jagger liiert. Die Beatles hatten ja immer ihre Aufnahmen auch mit vielen Freunden im Studio, zum Beispiel A Day in the Life von Sgt. Pepper. Das Orchester am Schluss mit diesem aufwallenden, mit diesem Crescendo. Das wurde aufgenommen und da war Mick Jagger im Studio, Marian Faithfull, und man hört ganz am Ende manchmal, da klatschen Leute und so. Die waren alle im Studio, und auch als All You Need Is Love aufgenommen wurde bei diesem weltweiten BBC Broadcast, da war ja auch, das war dann auch in der Fernsehsendung zu sehen, da saß dann Marian Faithfull mit Mick Jagger und mit Blumenketten um den Hals und so weiter. All You Need Is Love haben alle mitgesungen. Also sie war voll in dieser Szene drin und war aber dann immer schon, kümmerte sich weniger um ihre eigene Musik. Also 67 erschien noch ein eigenes Album von ihr mit zwei französischen Songs auch, weil sie immer eine sehr große Nähe zu Chansons hatte. Ne me quitte pas ist da drauf, zum Beispiel ein bekannter Song, oder Coquillage, aber auch ein Donovan-Song, Young Girl Blues, oder Reason to Believe von Tim Hardin. Also schöne Songs. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight-faced while I cry, still I look to find reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never thinking of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way. Aber das war praktisch ihr letztes Album für eine ganz, ganz lange Zeit, weil sie eins gemacht hat, sie hat ihre eigene Karriere schon in den Hintergrund gestellt, aufgegeben praktisch, eben durch diese neue Beziehung zu Jagger. Da war sie praktisch nur eine Muse und nicht mehr eine eigenständige Künstlerin.
Ich finde, bei diesen Liedern im Jahr 67 hat man das Gefühl, vielleicht habe ich das auch so rein interpretiert oder rausgehört, aber dass sich ihre Stimme oder auch die Lieder schon auch verändert haben. Sie kriegt ein anderes Arrangement, sie ist da irgendwie anders rangegangen. Sie hat ja auch ein bisschen Erfahrung einfach schon gehabt.
Ja, ein bisschen und nicht mehr ganz so unschuldig klingt sie da. Aber ich finde, das Timbre ist immer noch da, so immer dieses leichte Vibrato. Und sie kann das einfach wunderbar singen. Es ist schon richtig so. Aber schon die Arrangements waren mir, ehrlich gesagt, dann auch schon noch ein bisschen zu sülzig. Also zu viel zugesüßt, zugeschmiert, mit Streichern und Chören und solchen Dingen. Und vielleicht verlor sie auch ein bisschen Interesse an ihren eigenen Platten. It's Saturday night, it feels like a Sunday in some way. If I had any sense, I'd maybe go away for a few days. Be that as it may, I can only say
I am love. I am but a young.
Sie hat später in einem Interview gesagt, sie bedauert das eigentlich, dass sie ihre eigene Karriere so weggestellt hat, nur um bei Jagger zu sein. Und sie hat Jagger auch künstlerisch sehr befruchtet. Ganz viele Ideen in Stones Songs sind also auch mit von ihr, Wild Horses oder über sie geschrieben. Zum Beispiel Sympathy for the Devil später beruht auf einer Buchempfehlung von Marion, die gesagt hat, hier lies mal das Buch von Bulgakov und da schreibt mal einen Song drüber und so. Und so zusammen haben sie sehr viel gearbeitet, das mag Jagger vielleicht gar nicht zugeben, aber es war sicherlich so und dadurch hat sich also Marion in den Hintergrund gestellt.
Ich finde, das ist eine ganz spannende Geschichte, dass die beiden im Grunde genommen ein bisschen Milieus, ich will sagen, getauscht haben, aber sie hat natürlich ihm diese Art von ja, Bildung und Lektüre, Hintergrund mitgebracht, was er ja offenbar auch sehr dankbar aufgenommen hat. Sie schreibt in diesen Autobiografien auch viel, dass sie ihm wirklich Bücher empfohlen hat oder sich was vorgelesen haben oder so etwas.
Genau,
so
eigentlich
ganz süß so. Und er hat sie wiederum, und sie hat ihn auch in so, na sagen wir mal, gesellschaftliche Schichten oder fast Adelskreise hineingebracht. Sie war aber eigentlich mehr interessiert an dem wilden Popstar, Rockstar-Zirkus, der da in London vonstatten ging.
Und es war wirklich, du hast sehr recht mit diesem Wechsel, der da passierte, denn Jagger nahm sie gerne mit auch zu diesen Gesellschaften. Er wurde immer mehr zu besseren Gesellschaften eingeladen. Er war immer ein sehr ehrgeiziger, ambitionierter Musiker, der auch aufsteigen wollte. Und sie war aber dann schon sehr, sehr geneigt, viel zu trinken, auch Drogen zu nehmen, LSD auszuprobieren zum Beispiel. Und Jagger hat sie irgendwann dann nicht mehr mitgenommen, weil er sagte dann, öfters ist es passiert, dass sie irgendwie mit dem Kopf in die Suppe gefallen ist.
Sie waren auf dem Warwick Castle offenbar. Da war ich, lustigerweise war ich da letzten Sommer. Das ist ein sehr eindrucksvolles altes Gebäude, also Gemäuer, kann man sagen. Und da ist sie offenbar beim Essen eingeschlafen.
Ja, und weil sie eben, und das war Mick Jagger dann sehr peinlich und dann hat er sie dann zu Hause gelassen und das war dann auch nicht gut, weil zu Hause hat sie sich dann mit ihren Freundin und Anita Pallenberg, die Freundin von Brian Jones, die dann rüberwechselte mit dieser sehr tragischen Geschichte zu Keith Richards. Keith Richards wurde dann ihr Mann, der Vater ihrer Kinder und Brian Jones wurde praktisch verlassen. Aber Anita war auch jemand, der sich mit Drogen sehr gut auskannte, Schauspielerin aus Deutschland stammend und die beiden verbrachten sehr viel Zeit, weil es war auch bei den Stones so, es war eine Männergesellschaft. Die Stones hatten selbst auf dem Gelände, wo sie sich oft aufgehalten haben, im Haus von Keith Richards, hatten sie ihre eigene Hütte, wo sie, sagen wir mal, ihre Männer Kartenspiele und andere Sachen gemacht haben und die Frauen saßen und redeten und gingen shoppen oder probierten Drogen aus. So hat Marion das erzählt. So haben wir alles Mögliche aus Langeweile ausprobiert. LSD und dann kam Kokain und später dann Heroin. Und das war für jemanden, der, sagen wir mal, dann noch nicht so fest war und dann war sie ein bisschen labil und anfällig für solche Dinge, nicht besonders gut. Und dann gab es natürlich auch noch äußere Anlässe, wie die Razzia der Polizei im Jahr 67. Redlands, das Haus von Keith, wurde von der Polizei gefilzt. Es gab anscheinend irgendwie einen bösen Hinweis. Und LSD war gerade die Modedroge. Und es war dann so, dass Marion, so hat Keith das erzählt, dann in der Badewanne war und nichts anhatte. Die Polizei donnerte an die Tür und sie warf sich nur so ein Bettauflage um den Körper. Und dann stand sie da praktisch nackt mit diesem Pelz vor der Polizei und die hatten auch noch Fotografen mitgebracht. Und dann stand in den Zeitungen am nächsten Tag die Nackte im Pelz. Sie war gar kein eigener Mensch mehr. Sie war nur noch die bei den Stones in einer Drogenrazzia nackt gefunden wurde. Also es war für sie eine unglaubliche Katastrophe und hat sie eigentlich noch mehr in diese Drogensucht oder in diese Drogenwelt reingezogen.
Ja, genau, das schreibt sie. Also sie sagte, ich hatte das Gefühl, ich habe alle meine Karrieren in den Sand gesetzt mit diesem einen Ereignis, was ja auch wirklich sehr grotesk dann ausgewalzt wurde. Denn sie hatte auch fast nebenbei, möchte ich sagen, also sie hat ja weiter Musik gemacht, wir haben das gerade schon gesagt, sie hat aber auch inzwischen schon als Schauspielerin gearbeitet. Sie hat eben auf der Bühne gestanden als eine von den drei Schwestern in Tschechows Stück oder sie hat Ophelia gespielt in Hamlet später.
Ja, das war dann 69 oder so, da spielte sie ganz großartig, aber sie hat selbst dann erzählt, da nahm sie Heroin und zwischendurch, in der Pause, nahm sie Heroin und spielte dann die Ophelia vollkommen verwirrt und zerstört, was für die Rolle vielleicht perfekt war. Aber es war dann also eine Mischung aus wahrer Welt und Schauspiel. Und das war nicht gesund und es war eine schwierige Zeit. Aber sie hatte Ehrgeiz auch eben, sich als Künstlerin auch, sie hatte ja keine Schauspielschule und brauchte das aber nicht. Sie war echt ein Naturtalent. Spielte in einigen Filmen, einige waren so ein bisschen albern, einer mit Alain Delon, das Mädchen auf dem Motorrad. Aber sie sah extrem attraktiv aus. Also da gibt es Szenen,
ja, darum geht's ja auch nur in dem Film.
Man kann den Film immer noch sehen. Also unfassbar. Und da, das war schon komisch. Also sie hatte ihre eigene Karriere, trotzdem, aber musikalisch war es auch doch eher beschränkt. Und wie gesagt, auch gelähmt durch das Problem mit den Drogen.
Es gibt ein wunderbares Foto, das jetzt gerade nach dem Tod von Alain Delon nochmal viel verbreitet wurde, wo sie auf einer Party offenbar sie sitzen zu dritt auf dem Sofa, sie sitzt in der Mitte, links von ihr sitzt Mick und rechts von ihr flirtet sie mit Alain Delon.
Unfassbar gut. Und Mick guckt richtig sauer. Richtig böse. Wirklich.
Gegen Alain Delon hatte er eben auch keine Chance. Nee, so, ne?
Unglaubliches Bild. Ja.
So, genau. Ne. Also sie hatte in der Tat auch eine Menge Sachen, wo man ihr viel zugetraut hat. Eigentlich ganz schön toll, muss man sagen, dass so jemand, der eben auch aus diesen Kreisen da hochkam. Oder war es auch so, das ist eine Frage, die ich habe, die ich nicht beantworten kann, dass sie... Ihr fiel es ja ein bisschen zu, aber sie hatte auch ihren eigenen Kopf, das zu machen. Also sie kriegte ja auch dann diese Angebote für diese Bühnen oder diese Filmarbeiten. Es war schon so.
Ja, es war schon so. Und Jagger fand das auch gut, sagen wir mal so, dass sie da auch eine Karriere machte und da auch bekannt wurde. Also es war nicht, dass er sie da zurückgehalten hat. Also das fand er auch, das zeigte auch wirklich seine Wertschätzung. Die hatten wirklich eine ganz gute Beziehung, die dann irgendwann zerbrach. Auch, da gab es nun die Schwangerschaft, die nun passierte im Jahr 68, war Marion schwanger. Das Kind wurde tot geboren. Sie nannte es Corinna. Hat später auch Songs aufgenommen. Corinna, Corinna, den alten Folksong. Also auch deswegen diese Verbindung da. Und das hat sie natürlich extrem getroffen. Und das hat natürlich auch ein bisschen die Beziehung, irgendwie hat einen Riss reingesetzt. Und dieses Jahr 68 war sowieso voller Ereignisse. Dann nahm sie doch mal wieder ein Stück auf. Sie arbeitete auch, wie gesagt, mit Jagger an Songs. Und die beiden schrieben zusammen den Song Sister Morphine. Der dann erst später auf dem Stones-Album Sticky Fingers erschien. Aber Marion nahm, dieses Stück war eigentlich für sie gemacht. Und sie nahm diesen Song auf, 68 im Oktober, mit Ry Cooder an der Gitarre, mit Charlie Watts am Schlagzeug, mit Jack Nietzsche am Piano und Keith Richards war auch dabei. Und sie nahm diesen Song auf, zusammen mit einer Single, einem Song Something Better.
Aber was man unbedingt sagen muss, ist dazu eben ein vielfach gemachtes Missverständnis, ist ja, dass es ein Song, der ist nicht autobiografisch gemeint gewesen. Es erzählt die Geschichte eines Mannes, der offenbar, ich weiß nicht, nach einem Unfall, glaube ich.
Ja, der hatte einen Autounfall. Ja. In dem Songtext waren auch, ich höre die Sirenen oder so weiter. Also das war ein Mann, der hatte einen Autounfall und liegt im Krankenhaus. Ihm geht es extrem schlecht und er sagt, Schwester, geben Sie mir Morphium. Das ist alles. Es handelt nichts von irgendeiner Drogensucht von Marion. Wurde aber so irgendwie aufgefasst und die Single, die dann erschien, wurde von Decca veröffentlicht mit zwei A-Seiten, Something Better und auf der B-Seite, auf der anderen A-Seite, Sister Morphine, wurde nach zwei Wochen wieder zurückgezogen wegen Drogenverbindungen, weil die Frau natürlich in der Presse gewesen war, mit Drogenrazzias in der Verbindung mit den Rolling Stones, aber als Frau durftest du sowas nicht singen. Als die Stones 3 Jahre später den Song veröffentlicht haben, hat sich niemand drum gekümmert. Ja, sind eben die Stones, die singen das so, ne? Und das hat sie auch sehr getroffen, dass der Song dann einfach, das war ihre Chance, wieder einen neuen Song in die Öffentlichkeit zu bringen, und er wurde einfach wieder zurückgezogen. Und sie durfte den anderen Song, Something Better, durfte sie dann live singen in einer Fernsehproduktion, die Stones machten, der Rock'n'Roll Circus mit Eric Clapton, John Lennon und anderen, The Who und anderen. Und es war eine Fernsehshow, die spektakulär war, aber nie gezeigt wurde. Und da ist Marianne Faithfull drin mit einer wunderschönen Aufnahme von Something Better. Ein grandioser Song im 5/4-Takt im Wechsel mit einem 3/4. Und sie singt ihn fantastisch.
He walks along singing his fairy song, picking up magic that grows at his feet. She says her say in her peculiar way, dreaming good fortune on everyone's street. Say hey, have you heard? Blue whiskey's the rage. I'll send you a jug in the morning. It is absurd to live in a cage.
Das ist ja ein recht komplizierter Rhythmus, der da drin ist, und man merkt, was für tolle Musiker da sind, aber sie schafft es da einen unglaublichen Drive reinzubekommen. Sie hat so eine Klarheit beim Singen, ist ganz großartig, begeistert einen wirklich.
Und die Beziehung zu Jagger ging dann im Jahr auch 69 immer mehr zu Ende. Da passierten natürlich auch so Dinge wie, dass Brian Jones aus den Stones rausgeworfen wurde und kurz danach starb.
Marianne Faithfull ist ja in diesen Kreisen drin, wir haben das ja schon vorher gesagt, aber was ich finde wichtig, was wichtig ist nochmal zu betonen, ist, dass sie wirklich mit vielen, also bei den Rolling Stones, aber auch aus diesem Umfeld oder dem Musikumfeld wirklich befreundet war. Es ist nicht nur, dass sie diesen Glamour, in diesem Glamour-Zirkus irgendwie eine Rolle spielt, sie schreibt in ihren Büchern auch sehr liebevoll von Freundschaften zu George Harrison oder zu Patti Boyd, seiner Frau oder seiner Freundin damals, und sie war wirklich eng befreundet mit diesen Menschen, die war ihr wichtig auch. Ne?
Genau, und sie war auch jemand, der, also man muss wirklich das auch relativieren, weil auch wenn sie in Drogen involviert war oder Alkohol, sie war trotzdem jemand, der Menschen wahrnahm, der trotzdem ihren Stil behielt, jedenfalls in dieser Zeit noch. Jagger und sie fuhren nach Australien. Jagger nahm dort einen Film auf, er drehte einen Film, Ned Kelly hieß der, und irgendwas passierte da, jedenfalls machte Marianne einen Selbstmordversuch, schluckte 120 Schlaftabletten, was eigentlich genug wäre. Sie wurde aber gerettet. Danach ging die Beziehung auch auseinander, also mit Jagger, die dann auch auf eine große Amerika-Tournee wieder ging nach längerer Zeit. Dann passierte Altamont, dann Let It Bleed kam raus und so weiter. Und die beiden entfremdeten sich, und Marianne versank auch immer mehr in ihrer Heroinabhängigkeit, die dann so stark war, dass der Vater von Nicholas, John Dunbar, das Sorgerecht einklagte und praktisch auch ihr Sohn ihr weggenommen war.
Sie wendet sich von Mick Jagger richtig ab. Ich glaube, das ist ihr ganz wichtig, dass sie nicht von ihm irgendwie verlassen wurde, sondern sie sagt, ich muss gehen, weil ich das hier nicht länger aushalte.
Genau, sie sagte nämlich auch, also diese Welt der Stones und so, wo ich dann nur so ein Anhängsel bin und so, das ist nichts für mich. Ich bin nur die Muse, ich bin das nicht, und ich werde nicht wertgeschätzt und so. Das hat sie bewusst getan, hat sich bewusst getrennt. Das ist wirklich immer ganz wichtig bei ihr gewesen. Das waren immer ihre Schritte. Sie hat ihren Mann damals verlassen. Sie ist zu Brian Jones gezogen, hat den Sohn genommen. Sie hat hier Mick Jagger verlassen und ist dann, das muss man auch mal sehen, sie lebte in dieser großen Blase in London, in dieser gesellschaftlichen Oberschicht, und geht dann wieder zu ihrer Mutter nach Reading, lebte ein Jahr in Reading wieder bei ihrer Mutter, in dieser kleinen Reihenhauswohnung, und das war natürlich extrem schwierig für sie. Sie kehrte natürlich immer wieder nach London zurück, weil sie eben auch süchtig war und schlief dann bei Freunden oder in besetzten Häusern oder lebte dann als Junkie auf der Straße. Also sie hatte sich eine Mauer ausgesucht, eine Ecke in St. Anne's Court in Soho, wo sie wohl sicher war. Außerdem hatte sie immer Glück. Sie hatte immer Leute, die ihr mal geholfen haben, wenn sie kein Geld hatte, wenn sie irgendwas brauchte oder so. Sie da gibt's einige Geschichten.
Genau, also sie beschreibt das auch sehr ausführlich, die Solidarität unter diesen Menschen, die eben auf der Straße sich rumtrieben, also unter Junkies oder Obdachlosen. Man hat da auch auf sie ein bisschen aufgepasst. Es gibt eine Geschichte, da ist sie zum Beispiel vom Maler Francis Bacon auf der Straße erkannt worden. Den kannte sie vorher schon, und der hat sie erstmal zum Essen eingeladen, weil sie so furchtbar ausgesehen hat. Oh. Sie hatte immer irgendwie, sie sagt das auch ein bisschen, so ein Schutzengel. Diese Zeit hält ja einige Jahre an. Das ist ja das Furchtbare.
Also 2 Jahre mindestens auf der Straße und zwischendurch Unterbrechungen. Zum Beispiel ihr alter Produzent Mike Leander, der ihre Popplatten produziert hatte, der hat sie gesucht und gefunden in Soho und hat gesagt, das geht so nicht weiter. Und dann haben sie ihr eine Wohnung gemietet und haben mit ihr eine Platte aufgenommen, die dann später erst 1985 erschien. Rich Kid Blues hieß die. Und ja, da sind so Coverversionen drauf, zum Beispiel Bob Dylan Songs oder George Harrison Songs, Beware of Darkness.
Ist ganz toll, finde ich,
Visions,
oder?
Of Joanna. Aber sie sagt selbst, sie war voll auf Heroin und in der Zeit. Und sie singt schon eigenartig, finde ich.
Watch out now. Take care, beware of falling swingers, dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips, beware.
Aber es war wenigstens für ein paar Wochen, hatte sie wenigstens eine Wohnung. Und als die Platte dann nicht mehr produziert wurde, hatte sie die Wohnung nicht mehr. Und das ging dann wieder weiter. Ja, so ging es über die Jahre. Und dass sie das überlebt hat, ist auch schon ein Wunder. Ehrlich gesagt, zeigt auch von einer gewissen Stärke und einem Überlebenswillen. Denn sie war weiter heroinsüchtig. Auch noch, als die nächste Platte mit ihr produziert wurde, im Jahr 76, auch wieder mit diesem selben Produzenten, ein Country-Album wurde gemacht. Dreaming My Dreams. Und ihre Stimme war gebrochen eigentlich. Und sie ist ja auch viel tiefer gerutscht. Also sie hat eine viel tiefere Stimme bekommen. Nicht mehr dieses die Sopran-Altstimme, sondern sie war echt tiefer gerutscht. Und das merkte man schon auf diesem Country-Album, das in England vollkommen erfolglos war. Also das wollte niemand hören. Aber in Irland, ein sentimentales Land, fanden die diese Country-Songs wunderbar. Es wurde ein Nummer-1-Hit. Irgendwie hat sie dann doch wieder Energie oder Ehrgeiz bekommen, hat Leute getroffen, mit denen sie angefangen hat, wieder Musik zu machen und hat jemanden überredet, der hat ihr Geld geliehen für 2 Demos. Und das eine Demo war Broken English, der Song, und der andere war ein Text von Heathcote Williams, ein Dichter, Why Do You Do It? Und das hat sie als Demo aufgenommen und die fielen dann dem Chef von Island Records, Chris Blackwell, in die Hand. Und der sagte, das ist ja wahnsinnig und hat sofort gesagt, das produzieren wir. Und das war praktisch wirklich die Rettung daraus.
Das war dann das wirklich, in diesem Fall kann man es wirklich sagen, es war ein wirkliches Comeback-Album 1979, ja. Broken English. Ja, viele haben vielleicht auch sogar das Cover noch vor Augen, das ist so, da ist sie so in so einem Gegenlicht zu sehen, das hat so was, so einen bläulichen Schimmer, ihre Zigarette ist da zu sehen, das ist sehr eindrucksvoll. Vor allem ist ehrlich gesagt natürlich eindrucksvoll diese Stimme.
Ja. Also auch schon ein bisschen beängstigend, sehr hart. Und die Songs waren auch sehr hart. Broken English, ein Song über Terrorismus, war Meinhof.
Über Ulrike Meinhof.
Ulrike, ja.
Ja,
das hat sie ihn inspiriert. Allerdings, wenn man den Text liest, weiß man nicht genau, was soll der eigentlich bedeuten. Aber anscheinend wollte sie damit sagen, hier, warum macht ihr diesen Quatsch? Terrorismus hat keinen Sinn. What are you fighting for? Ihr redet ja nur nicht in ähnlicher Sprache, sondern in broken English. Musikalisch, der Eindruck war extrem stark.
Genau, das war damals so, als sie die Platte in die Hand auf den Tisch kam?
Unglaublich. Ich meine, man kannte nun, das Country-Album hatte ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Und ich wusste nur, dass es jahrelang, man wusste, dass sie auf der Straße war, dass sie heroinsüchtig war. Das war schon bekannt. Man hatte die alte Stimme von Estes Gobay noch im Kopf. Und dann kommt nun diese Frau mit dieser tiefen Stimme, die wirklich alles erlebt hat in ihrem Leben und eigentlich gebrochen ist. Und das war extrem eindrucksvoll. Also und dann auch noch musikalisch bebildert, mit guten Grooves, mit einer punkigen Attitüde manchmal, ziemlich hart. Und auch interessanten Arrangements. Also da ist ja zum Beispiel drauf eine Ballade, ein Song von Shel Silverstein, von Dr. Hook, der den Dr. Hook and the Medicine Show hatten den Song aufgenommen, The Ballad of Lucy Jordan.
Das Riesenhit.
Ein Riesenhit wurde auch in Deutschland vor allen Dingen mit einem sehr interessanten Synthesizer-Arrangement, das von Stevie Winwood war, der damals mit Synthes experimentierte. Seine eigenen Platten hatten auch solche Sounds, zum Beispiel bei Spanish Dancer. Und dieses tuckernde Synthesizer-Riff, das sehr, sehr typisch für den Song ist, das kommt von Stevie Winwood.
The eyes of Lucy Jordan in a white suburban bedroom in a white suburban town. As she lay there neath the covers, dreaming of a thousand lovers.
Und dann Working Class Hero, eine eindrucksvolle Version des John Lennon-Songs. Mein Gott, wer konnte das besser singen? Sie kam natürlich nicht aus der Working Class, aber sie hatte alle Tiefen erlebt und konnte das nun wirklich singen. Dann gab es natürlich diesen einen Song, Why Do You Do It? Eine brutale Abrechnung mit einem Partner, mit einem Mann, der alle Schandtaten getan hat. Warum machst du das? Why'd you let us suck your cock? Do me a favor, don't put me in the dark. What'd you do, she said? They're mine, all your tools. You just tied me to the mast of the ship of fools. What'd you do, she said? Und sie schrie diesen Text auch raus mit einer Brutalität. Unfassbar, das hatte man nicht gehört. Und in der Zeit hatte sie auch viel mit Punkmusikern zu tun. Sie war zusammen mit Ben Brearley, heißt er, war Chef der Vibrators, einer Punkband. Die Pop-Menschen fanden es interessant, die Jüngeren fanden es aufregend, was ist das denn? Also es war wirklich also durchgehend ein Riesenerfolg. Übrigens, die Ehe hielt auch nur so 5-6 Jahre mit Ben Brearley, aber eine Sache müssen wir nochmal zurückwirkend erzählen. Die Stones hatten ja mittlerweile System Morphine veröffentlicht und es stand auf einmal nicht mehr Marianne Faithfull als Komponistin, als Autorin auf dem Cover. Und da gab es dann natürlich große Missverständnisse. Es heißt, und die Begründung glaube ich wirklich, dass die Stones es deswegen gemacht haben, nicht ihren Namen drauf geschrieben haben, weil sie sagten, in der Zeit, als Marianne auf der Straße war, hätte das Geld, die Tantiemen für diesen Song, nicht sie bekommen, sondern irgendein Agent oder ihr Manager, der noch einen Vertrag hatte, der hätte das Geld sich eingesteckt und Marianne hätte nie was davon gesehen. Dennoch hat sie später geklagt und hat Recht bekommen und jetzt steht sie wieder, auch auf der Wiederveröffentlichung von Sticky Fingers steht sie als Autorin drin. Das ist sie, der Text ist von ihr und sie weiß auch, und Jagger weiß das auch, dass der Song von ihnen gemeinsam ist. Aber das war auch eine sehr, sehr schwierige Sache, weil sie natürlich angenommen hat, warum die Verbrecher haben mich einfach da rausgestrichen. Also
erschien sie dir glaubwürdig auch eben als eigenständige Künstlerin. Das finde ich ist eigentlich die spannendste oder einer der spannendsten Aspekte, dass sie quasi ja bei allem, was wir jetzt ja vorher auch schon so rausgearbeitet haben, was du erzählt hast, hier war ganz klar, das ist Marianne Faithfull. Hier wird nichts gedreht, hier wird sie unterstützt, sie wählt aus, sie macht, sie schreibt das selbst.
Ja, extrem. Also das war, und es war praktisch ein neues Genre. Also es war irgendwie auch eine neue Marianne Faithfull. Es hatte ja mit ihrer alten Zeit nichts zu tun, obwohl sie As Tears Go By dann später auch nochmal wieder aufgenommen hat. Das ist ja auch interessant. Die hat ja immer ihre Vergangenheit auch betont. Sie sagt, sie auch ist immer noch stolz auf die Folk-Alben von früher und die Art, wie sie damals gesungen hat. Aber diese neue Marianne Faithfull ist einfach überzeugend und ehrlich gewesen, ebenso wie sie auch in ihren Gesprächen, in ihren Interviews, in ihrer ganzen Attitüde war. Also das war offen, ehrlich, geradeaus.
Ich habe jetzt in dieser ersten Autobiografie gelesen, dass sie nach Broken English dann eben auch zum Teil wieder auf Tour gegangen ist, offenbar. War sie dazu in der Lage? Sie kriegt eine Assistentin von Island irgendwie gestellt,
ja,
die sie erstmal, das da lustig, die hat sie erst, die habe ich erstmal getestet, ob die Literatur weiß, ob die Literaturbildung hat.
Ja,
lustig,
toll.
Also das war echt.
Sehr gut.
Und die hat aber dann bestanden, offenbar. Die musste dann aber ehrlich gesagt auch das Geld in Drogen umsetzen.
Ja, das Problem war, dass Marion ja nicht geheilt war. Sie war immer noch abhängig von Heroin. Das dauerte bis 85, darüber reden wir dann nachher noch, gab es dann endlich den Bruch. Und das war natürlich nun schwierig, mit jemandem, der heroinsüchtig ist, auf Tour zu gehen und Platten aufzunehmen. Und insofern die nächste Platte, die sie dann 2 Jahre später veröffentlichte, die ist dann dementsprechend auch schwächer, weil sie wahrscheinlich nicht mehr die Kraft und die Power hatte, sich da durchzusetzen. Und da ist sehr viel, was der Produzent damals verbrochen hat. Sie selbst sagt, das ist ein schwaches Album. Da sind 2 Songs, Sweetheart und Intrigue, drauf, die sehr gut sind. Dangerous Acquaintances heißt es, wie gefährliche Liebschaften, zu Deutsch. Und das ist eigentlich nicht so interessant. Interessant wird es von Platten her erst wieder 83 mit dem Album A Child's Adventure. Da durften sie nämlich selbst produzieren, die Musiker. Und sie war mit Barry Reynolds, ist ein Gitarrist, und Wally Badaroo, ein Keyboarder, der mit sehr interessanten Ideen, Programmierungen und zu tun hatte, die auch für Joe Cocker das Album Sheffield Steel produziert haben.
You've seen him in the undirected light of street dreams, doing nothing, stand like to seem casual, with a resemblance to people held by fear, lit by fire and disrepair. The blue millionaire.
Und auf diesem Album A Child's Adventure ist ein Song drauf, Times Square, auch ein ehrliches Bekenntnis vom Leben. Also hier auf dem Times Square in New York, aber eigentlich kannst du es auf jede Straße, jeden Platz der Welt versetzen. Und das ist sehr, sehr textlich eindrucksvoll.
Taking a back seat, staring out the window, thinking about danger.
Oder auch der Song Running for Our Lives. Also ich habe wieder meine Lieblingssongs in diese Musikliste geschrieben, die ihr in den Infos im Internet sehen könnt. Und dann hört euch mal die Songs auf euren Medien an. Das ist spannend. Das ist wirklich sehr, sehr interessant.
Running for our lives. At least we're pretending we are. Running for our lives. We never get very far. We never get very far.
Marianne Faithfull ist dann ganz klar wieder auf der musikalischen Landkarte, auch wenn sie selbst dann ihre Schwierigkeiten noch gar nicht hinter sich gelassen hat. Mhm. Das ist ja eigentlich wirklich über so viele Jahre total erstaunlich, dass sie da nicht irgendwie unter die Räder gekommen ist.
Ja.
Irgendwie hatte sie auch na, man sagt das so, also mehrere Leben zur Verfügung offenbar. War sie von der guten Grundkonstitution geprägt. Offenbar hatte sie ein bisschen Glück und sie hatte eben auch eine dauerhafte Unterstützung durch Island Records, oder?
Ja, also dann in der Zeit ja. Und wie gesagt, sie hatte immer Freunde. Sie konnte immer zu Leuten dann doch gehen und um Hilfe bitten. Und die suchten sie manchmal auch auf, wie du gesagt hast, vor allem mit Francis Bacon. Und da gab es auch andere. Und insofern hat sie da den Kontakt nicht ganz verloren. Das war also mittlerweile, sagt sie, auch manchmal ihre Rettung, dass sie da Hilfe hatte. Trotzdem, also wenn du heroinsüchtig bist, kannst du ja schnell mal an was total Falsches kommen und bist dann tot, also mit einer Überdosis ganz schnell.
Also das, auch darüber schreibt sie, sie ist zum Beispiel immer wieder mit Anita Pallenberg zusammengetroffen, die, mit der sie ja eng befreundet war.
Ja.
Offenbar hat nach, also das ist ja dann schon nach dem Tod von John Lennon gewesen, hat Yoko Ono sie mal besucht, also sie hat sie getroffen, der übrigens offenbar diese Coverversion ganz toll gefunden hat. Der mochte das unheimlich, wie sie das interpretiert hat.
Genau, ja, mochte er, super. Und Anita Pallenberg, wie gesagt, die ja auch ihre eigenen Drogenprobleme hatte, die nicht von dem Heroin los konnte, während Keith das ja damals geschafft hat und so praktisch sich selbst und die Stones gerettet hat, hat es Anita nicht geschafft und ist weiter heroinsüchtig geblieben. Die Ehe ging dann mit Keith auch auseinander, aber mit Marion war sie immer befreundet. Also die waren immer sehr eng bis zu Anitas Tod, das war irgendwie 2017 ist die gestorben und das machte Marion extrem traurig.
Die beiden sind in einer Fernsehserie mal als Engel und Teufel aufgetreten.
Ja, sehr lustig. In einer Sitcom.
In einer Sitcom, in einer Traumsequenz sind die beiden aufgetreten.
Ja.
Beide mit einer sehr tiefen, eindrucksvollen Stimme.
Wer war Engel und wer war Teufel?
Weiß ich nicht.
Doch,
ich glaube, Anita war der Teufel.
Ja, genau. Und Marion war Gott.
Aber ich finde, das war eigentlich finde ich das sehr, sehr... Sehr lustig, muss ich sagen, sehr selbstironisch.
Marions Wandel kam dann endlich 85. Sie nahm für Hal Willner, ein bedeutender amerikanischer Produzent, ein Album auf Lost in the Stars, Untertitel The Music of Kurt Weill. Und sie hatte ja auch über ihre Mutter, die ja auch schon Brecht-Weill-Stücke aufgeführt hatte, auch eine Verbindung hatte, eine große Liebe für diese Art von Songs, von Musik, von Lyrik. Sie hat dann einen Song aufgenommen, ich glaube, ja, The Ballad of the Soldier's Wife, also die Ballade von der Soldatenfrau.
What was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague? From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife from Oslo over the sun? From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur, from Oslo over the south. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam he got her a hat. She looked sweet in that, in the little Dutch hat. From the wealth of Amsterdam.
Das war eindrucksvoll und Hal Willner war so begeistert von ihr, auch als Sängerin und Künstlerin, dass er sie unbedingt produzieren wollte, glaubte aber nicht daran, weil sie einfach zu schwierig war. Sie war eben noch süchtig und nicht planbar, nicht voraussehbar. Und dann in dem Jahr 85 hat sich wohl in Amerika, war sie eine große Dosis genommen, eigentlich so nach dem Motto, ja, nun ist Schluss, hat aber dann kapiert, hier, ich muss Hilfe haben. Und hat das dann überlebt und das war das Ende. Hat dann sich in eine Entzugsklinik begeben und das dauerte wohl ziemlich lange, bis sie dann, also sagen wir mal 86, dann endlich entzogen hatte von Heroin. Machte dann auch ein Album mit Hal Willner. 87 wurde das dann veröffentlicht, Strange Weather. Ein sehr, sehr wunderschönes Album mit tollen Songs. Boulevard of Broken Dreams mit Coverversionen auch. Mit Strange Weather, ein Song von Tom Waits.
Take me across the channel. London Bridge is falling down. Strange
a woman tries to say, what a man will try to drown. And he's the rain that they predicted, it's the forecast every time. The rose has died because you picked it. I believe that brand is mine. And all over the world, strangers talk only about the weather.
Und mit einer neuen Version von As Tears Go By. Jetzt von einer Frau gesungen, die gut, ja, sie war 40.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. To hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Zum Text des Songs viel besser als der Text eines 17-jährigen Mädchens. Ganz, ganz interessant. Schon mit tiefer Stimme gesungen. Und ja, sehr, sehr spannend.
Sie hat ja diesen Faden zu Brecht und vor allem Kurt Weill-Songs nicht losgelassen eigentlich. Sie hat dann mehrere Dinge aufgenommen. Die sieben Todsünden von Kurt Weill. Sie hat später gespielt in der Drei-Groschen-Oper. Ich glaube, in Dublin war das.
Richtig.
Ihre Stimme passt auch extrem gut zu dieser Art von Musik, finde ich. Sie hat etwas Kantiges, sie hat etwas Raues. Sie singt dann die Seeräuber Jenny. Das passt natürlich auch von der Geschichte her gut. Sie hat eben was erlebt.
Ja. Und sie springt auch zwischen Sprechgesang und gesungenem Gesang wunderbar hin und her. Das passt grandios, wirklich.
Ich habe gelesen, dass Van Morrison gesagt haben soll, alles, was sie singt, klingt irgendwie nach Brecht Weill.
Ja.
Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist ein lustiger.
Doch, da ist was dran. Ja, also sie hat dann auch diese Songs live aufgenommen mit einem eindrucksvollen Live-Album, Blazing Away. Da ist zum Beispiel auch Strange Weather, Working Class Hero drauf, in einer wunderschönen Live-Aufnahme. Und da ist zum Beispiel die Begleitmusik interessant. Das ist nämlich Garth Hudson von The Band. Der spielt Akkordeon. Und Akkordeon ist ja natürlich für die Musik auch von Brecht Weill sehr, sehr wichtig. Und der hat auch schon auf Strange Weather gespielt, nur einen Song ein bisschen, aber jetzt live in ihrer Band mitgespielt. Und diese Live-Aufnahme zum Beispiel von As Tears Go By mit diesem Akkordeon von Garth Hudson, ein Erlebnis, wirklich wunderschön. Es war also auch eine neue Geburt für sie praktisch, ein neuer Weg für sie, noch eine Erweiterung ihrer musikalischen Bandbreite. Und dann gab es ihre erste Autobiografie, aus der du ja auch zitiert hast. Und im selben Jahr erschien dann auch eine Collection of her best recordings, hatte die Plattenfirma dann extra auch zur Veröffentlichung des Buches rausgebracht. Und da ist ein Highlight drauf. Ein Patti Smith Song, Ghost Dance heißt er, aufgenommen mit Ron Wood, Charlie Watts und produziert von Keith Richards. Also die Stones-Verbindung ist immer noch da, sie sind auch immer noch befreundet. Und sie hat auch Anita immer noch besucht später die wohnte bis zu ihrem Tod auf Redlands, auf dem auf dem Haus, das eigentlich Keith gehört. Da sind die Stones ja großzügig, können sie sich auch erlauben. Dann haben sie ja mehrere Häuser.
Und denk
jedenfalls,
ich doch, ja.
Jedenfalls gab es hier diese musikalische Verbindung und das ist toll.
We shall live again. We shall live. What is it, children, that falls from the sky? Ta-i-ta-ya, ta-i-ya-ya. Manna from heaven, from the Most High. Food from the Father, ta-i-ta-ya. We shall live again. We shall live again. Check out the green. Peace to you, brother. Give and take heed.
Zeigt auch wirklich, wie spannend sie diesen Song von Patti Smith interpretieren kann.
Ich bleib nochmal gerade bei der Interpretation. Bei der Kurt Weill-Sache ist mir noch eingefallen, diese ja. 7 Todsünden, das ist nämlich gar nicht so einfach, das aufführen zu dürfen. Das ist wie bei den Brecht-Erben ja. auch. Da müssen also die Nachkommen von Kurt Weill müssen da erst sagen, das kann nur in dieser oder jener, diesem ja, Arrangement, darf das überhaupt nur aufgeführt oder aufgenommen werden. Und die haben sie, hat sie offenbar total überzeugt davon, dass sie die Richtige dafür sei.
Ja.
Also auch das ist ja wie eine Art Adelung, kann man sagen.
Ja, ne? Gott sei Dank. Das ist nicht so wie bei Orff, wo manchmal immer noch gekämpft werden muss, dass die Carmina Burana noch aufgeführt werden darf, in welcher Form und so weiter. Also sie hatte auch immer musikalisch Neugier. Also sie hatte ein Gefühl für Dinge, die gerade passierten. Und sie hörte wohl einen Filmkomponisten, Angelo Badalamenti, der für David Lynch Filme und Fernsehserien fantastische Musik schrieb, nämlich besonders für Twin Peaks. Und den hat sie sich als Partner gesucht und hat ein Album mit ihm aufgenommen, A Secret Life heißt das. Das erschien dann 95 und da war nun eine andere Marian Faithfull zu hören. Die Musik war sehr, sehr lyrisch, sehr, sehr breit, eben cinematografisch und wunderschön. Und sie sang, Gott sei Dank, endlich wieder mal zart. Also da ist mal eine zarte Stimme zu hören, nicht die harte Marian, sondern eine wirklich zarte, manchmal sogar liebliche.
It is safe to sleep alone in a place no one knows and to seek life under stars in a place water flows. It is best to find in sleep the missing pieces that you lost. Best that you refuse to weep. Ash to ash, dust to dust.
Und ich mag das Album unglaublich gerne, weil es eben auch wieder eine andere Seite von ihr zeigt und die Texte sind auch fein. Also Sleep ist ein Text von Frank McGinnis, ist ein irischer Dichter, der ihr Freund ist und ihr Partner, der auch viele Texte für sie geschrieben hat. Sie schreibt selbst andere Texte wie über eine Nachmittagsaffäre, Love in the Afternoon.
It's getting dark outside. Daytime is done. The lights along the river come up one by one. Let's make love again. We got time. I am yours. You are mine. It's getting dark outside. I have to go.
She ist eine grandiose Ballade, auch ihr Text, über sie selbst eigentlich. Also, und spannend auch ein Epilog, wo sie einen Text spricht. Am Anfang spricht sie einen Text von Dante im Intro. Hier im Epilog spricht sie William Shakespeare. Und sie kann das unglaublich. Ihre Sprechstimme ist eindrucksvoll. Und sie ist ja nun auch Schauspielerin, Shakespeare-Schauspielerin gewesen und kann das. Und das finde ich einfach künstlerisch eine wunderbare Mischung, die hier ist. Musik, Synthesizer und filmmusikartige Begleitmusik, Arrangements und dazu Texte und die Stimme.
Ich finde, interessant wäre die Frage, oder ist die Frage, hat sie diese Dinge aus Neugier sich neu erworben, hat sie das dazugelernt oder sind das alles Dinge, die sie eh schon dabei hatte und irgendwie entwickelt hat? Also dieses Theatralische, sie rezitiert wirklich ganz toll, finde ich. Und sie hatte natürlich wirklich diese Verbindung. Sie hatte ja auf der Bühne gestanden schon vielfach. Sie hat nachher auch in Black Rider, glaube ich, mitgespielt.
Ja,
also
genau.
Sie hatte diese Erfahrung und sie war hoch anerkannt. Also sie hat lange auf der Bühne gestanden, immer wieder.
Ja, ich glaube, das ist einfach ihre künstlerische Breite. Und sie wollte nicht nur Popmusik machen. Ich glaube, das war einfach was sie liebte. Und das erfüllte sie voll. Also hier konnte sie ihre künstlerische Ader und auch ihre, sagen wir mal, Bildungsader neu interpretieren mit diesen Texten, die mehr Lyrik waren und dann mit Musik irgendwie neu bebildert wurden. Sie kehrte natürlich immer wieder dann zu ihrer alten Band und zu ihrer alten Musik zurück, zum Beispiel auf Vagabond Ways 99. Das ist auch ein wahnsinniger Text. Also da halfen dann also andere Musiker, zum Beispiel sangen sie da einen Song von Roger Waters, den der schon 68 geschrieben hatte, der von Pink Floyd aber nie aufgenommen wurde. Incarceration of a Flower Child, ein Lied über Syd Barrett. Die Einkerkerung des Blumenkindes, also das schlechte Gewissen, das ja Pink Floyd immer hatte, dadurch, dass sie ihn rausgeworfen haben und ihn praktisch dann auf die Straße gesetzt haben, das nagte wohl und diesen Song hatte also Roger Waters geschrieben und das wurde hier von Marian wunderschön gesungen.
Do you remember me? How we used to be helpless and happy. Blind, sunk without hope in a haze of good dope and cheap wine. Laying on the living room floor on those Indian tapestry cushions you made, thinking of calling our firstborn Jasmine or Jay.
Dann noch ein Song von Cohen, Tower of Song, den sie auch, ja, kann sie auch wunderbar interpretieren. Daniel Lanois spielt mit, der Musiker, der ja auch mit U2-Platten und mit Brian Eno viel gearbeitet hatte. Also es war wieder ein Weg wieder mehr zu dieser mehr Pop-Rock-Besetzung.
Genau, das wäre meine Frage jetzt nochmal an dich gewesen. Als du das gesehen hast, sie hatte ja dann, wenn du so willst, ein bisschen ausschweifende Wege gemacht in den 90er Jahren zur theatralischen Musik aus den 20er, 30er Jahren. Das hatten wir ja schon gerade erzählt. Aber sie kehrte dann zurück mit Vagabond Ways zu dieser Art von Interpretation, Pop- und Rockmusik, Balladen. Das hast du dann auch gespielt?
Ja, also wenn das rausgekommen ist, dann habe ich immer, ich habe natürlich da nicht alles gespielt und ich bin auch nicht mehr sicher, was ich gespielt habe. Da müsste ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich die Sendeprotokolle noch habe. Ich habe viele, aber ich habe das gespielt. Das fand ich immer sehr interessant und sehr spannend. Und da ich auch David Lynch Musik liebte, also Musik von Badalamenti, fand ich wahnsinnig. Also damals Twin Peaks, großartig. Habe ich das sicher gespielt und ich habe auch sicher das nächste Album gespielt.
Ja, das finde ich ist ja nochmal eine Stufe
das
höher.
Das ist nun wirklich ein Hammer. Kissing Time heißt das und das erschien wann? 2002. Mit grandiosen Songs. Also einer hieß Sex with Strangers. Sehr, sehr geheimnisvoll.
Someone saw you by the waterside. Nothing you can do will change her. This is not the time for secrets. Save your breath. It's time for sex with strangers. It's time for sex with strangers. It's time for sex with strangers.
Die Musik stammte von Beck Und das Ganze, also sie hat sich da wieder mit jüngeren Musikern zusammengetan. Das machte sie immer wieder. Sie entdeckte sich auch neu, indem sie neugierig war. Und hier hat sie rangeholt Beck, Bleu. Mit Bleu hat sie einen Song aufgenommen. Mit Jarvis Cocker von Pulp. Mit Dave Stewart. Also immer wieder auf der Suche. Bei Sex with Strangers, seltsamerweise, erinnert das mich an Justify My Love von Madonna. Dann gab es ein Song für Nico.
Could not participate, she didn't have the right, for she was fatherless in the fatherland. Now it's 1966, Andrew's up to all his tricks, and when Brian Jones is near, Nico doesn't feel so innocent. Yesterday is gone, there's just today, no tomorrow. Yesterday is gone, there's just today, no.
Und der Song ist sehr interessant, mit Dave Stewart aufgenommen. Und ich zitiere mal ein bisschen aus dem Text. Sie war ohne Vater im Vaterland, weil Nico war ja aus Deutschland stammend. Und nun sind wir 1966. Andrew Look Oldham, Andrew, hat alle seine Tricks wieder ausgepackt. Und wenn Brian Jones in der Nähe ist, fühlte sich Nico nicht so seltsam. Sie ist in the shit, also ihr geht's richtig schlecht, obwohl sie unschuldig ist. Die nächste Strophe heißt, now it's Andy Warhol's time, nun ist Andy Warhol dran. Sie beschreibt Nico als Opfer.
Also diese Parallele ist natürlich offensichtlich und die ist auch, also so wusste ich das auch gar nicht, muss ich sagen, aber die ist natürlich, knüpft wirklich ja daran an, also auch eine sehr hübsche Frau, die ja dann irgendwie auch Interesse hatte an diesem wilden Rockstar-Leben, die mit Drogen in Verbindung kam. Viele kennen ja auch dann die Verbindung zu Warhol's Factory und diese ganzen Kreise da, die aber im Prinzip eigentlich dann auch darunter gelitten hat, dass sie immer nur als Objekt oder als hübsche Frau wahrgenommen wurde. Das ist ja so eine Parallele.
Genau,
so eine Parallele,
genau. Ja. Sie, das ist genau richtig interpretiert.
Aber ich finde, das Interessante an diesem Album ist, dass sie eben auch, also sie kann sich ja wünschen, mit Beck oder Blur oder Jarvis Cocker oder so zusammenzuarbeiten, aber dass die auch Lust hatten dazu.
Ja, das zu machen. Das ist toll. Also das ist auch nicht sicher. Zum Beispiel, da gab es diesen, auch mit Blur, diese eine Aufnahme. Auch später hat sie mit Damon Albarn einen Song geschrieben auf dem nächsten Album. Also das ist, oder der Song mit Pulp, da hat sie einfach Jarvis Cocker gefragt, ich habe hier diesen Text, der handelt eigentlich von mir, der ist autobiografisch, schreib mal eine Musik dazu, und der hat das sofort gemacht und das ist richtig toll. Insofern aber sehr, sehr eindrucksvoll, auch musikalisch toll bebildert von Pulp. Ein großartiges Album.
The family tree was chainsawed Wednesday week. So now I have to mingle with the meek. You have finally met your match. Now everybody wants to kiss my snatch. To go where God knows who has gone before. I am a muse, not a mistress, not a whore.
Ja, und das ist ja wie so ein Jungbrunnen für sie auch, finde ich. Also das ist irgendwie, es löst total ein, so diese Behauptung, ich bin immer noch da, ich bin eine eigenständige Künstlerin. Sie zeigt wirklich allen, was sie kann, und sie ist attraktiv, auch als eben in dieser Figur, als gestandene Frau, die eigentlich alles mitbringt und niemandem mehr was beweisen muss. Also
und
ganz
das
toll.
Geht auch weiter beim nächsten Album Before the Poison, 2 Jahre später, da zusammenarbeiten mit Nick Cave, die Zusammenarbeit. Ein grandioser Song, Crazy Love, von beiden zusammengeschrieben. The Last Song mit Damon Albarn, The Mystery of Love mit PJ Harvey. Und also das ist schon schräg. Also es ist nicht ganz so zugänglich. Das ist schon richtig. Das ist schon schräg, aber sehr eindrucksvoll. Und so geht's weiter. Sie hat natürlich starke gesundheitliche Probleme. Irgendwann holt das sie dann auch ein. Sie hat Brustkrebs diagnostiziert bekommen, 2005. Musste eine Tournee abbrechen, hat Hepatitis C sich irgendwo geholt, bei einer Operation oder eben in der Drogenzeit. Das ist ja das Übliche gewesen, dass verschmutzte Nadeln geben oft Hepatitis C. Also sie litt gesundheitlich, nimmt dann aber trotzdem weiter ein nächstes Album auf. Easy Come, Easy Go, nicht so eindrucksvoll. Das war ein Album von Coversongs von Bessie Smith, Jarvis Cocker, Rufus Wainwright, auch anderen, finde ich nicht so persönlich denkwürdig.
Nee, aber also ich finde es in der Tat, einige Songs sind ganz schön, aber ich habe auch da nachgelesen, es erscheint auch in dem Jahr, glaube ich, oder um diese Zeit herum, der zweite Teil dieser Autobiografie, genau. Memories heißt das. Richtig. Und sie brauchte ehrlich gesagt offenbar Geld, das hat sie vorher ziemlich klar gesagt, dass sie auch deswegen immer wieder auf Tour gehen musste.
Ja, sie hat vollkommen ignoriert, hat sie irgendwann dann später mal zugegeben, sie hat eigentlich nie Geld gespart für die Zukunft und hat eben ihr gesamtes Geld und alles war weg und sie musste das neu erarbeiten und deswegen musste sie auch sehr, sehr stark nun auch bewusst denken und ihr Geld zusammenhalten und deswegen auch Alben machen und auf Tour gehen. Und so dauerte es dann auch bis 2011, bis das nächste Album kam, das auch wieder okay ist. Ich habe mir nur einen Song rausgeschrieben, das steht dann auf der Musikliste The Stations. Aber,
also das Album heißt Horses and High Heels.
Genau, es ist dann nicht mehr ganz so eindrucksvoll wie ihre größeren vorigen Alben der ersten Dekade der 2000er Jahre.
Oh Mama, ain't no time to fall to pieces. He has arrived. That by the grace of God go I. Don't know what they mean. I don't know what they mean. And I say,
dann gab es wieder eine relative Pause mit einem Album, das sie London gewidmet hat. Sie lebte in Paris, das war ihre Basis. Erst in New York und dann ist sie nach Paris gezogen, lebte auch eigentlich über ihre Verhältnisse. Immer noch in einer der teuersten Gegenden. Und in der Zeit sind auch in den 90er Jahren waren schon ihre Eltern verstorben, 92 schon ihre Mutter in Reading. Ihr Vater ist in diesem College bei Wallingford an der Themse gestorben, 98. Sie hatte immer noch Kontakt mit ihm. Wohl ein sehr liebevoller, sehr, sehr kluger Mann. Und sie war praktisch alleine, lebte alleine in Paris und litt auch sehr unter Einsamkeit, hat sie gesagt. Weil er hatte immer noch Kontakt mit Anita Pallenberg und anderen Freunden. Aber dieser Titel, Give My Love to London, war keine Liebeserklärung. Sie sagte, das war eher eine Liebeshasserklärung, so ein bisschen ironisch gemeint. Hey, ich gebe meine Liebe nach London, ich schicke mal ein paar Grüße nach London, weil sie London nicht mochte. Das waren zu viele schlechte Erinnerungen. London war nicht gut für sie. Vor allen Dingen, sie hat immer sehr unter der britischen Presse gelitten, die sie in den 60er Jahren schon als das Mädchen, das nackt bei den Stones irgendwo bei einer Razzia mit einem Pelz gefunden wurde. Oder später dann wurde ja oft auch dann, ja, sie drogensüchtig auf der Straße. Das stand natürlich auch in den Tabloids, in den Bilderzeitungen in England. Ständig auch war sie da Opfer. Das muss man wirklich sagen, Opfer dieser Presse. Und deswegen hatte sie keine guten Gefühle dafür. Auf diesem Album sind wieder neue Partner zu hören, zum Beispiel Brian Eno, Anna Calvi, Steve Earle und andere. Und es ist ein schönes Coveralbum.
I traveled by the moon and the stars and I traveled by the river and rocks. I see the Roman gateway to the town and the secret the holy land unlocks. And I always thought that love must surely be something clearly seen in black and white. And we can make it how we want it to be, or change it if we need to, change it overnight. North, south, east, west, anywhere I choose is best, and there's nothing.
Ich finde auch, das sind in der Tat, das sind sehr, sehr melancholisch. Das biegt so ein bisschen in diese Richtung ein. Sie macht ja sehr viele melancholische Balladen, traurige Lieder, Abschiedslieder. Das wird so ein bisschen ihr Stil auch, ne?
Ja. Und hatte aber immer mehr gesundheitliche Probleme, stürzte, litt unter Osteoporose und brach sich das Steißbein, also den unteren Teil des Rückens. Davon geheilt, stürzte sie wieder und brach sich das Hüftgelenk, die Hüfte. Musste ein neues Hüftgelenk bekommen. Das wurde infiziert, eine Infektion, das heißt eine zweite Operation, und das hat sie schwer zurückgeworfen. Das klingt mir sehr vertraut, diese ganzen Dinge, aber sie musste am Stock gehen, und das waren dann auch die Bilder, die man von ihr dann gesehen hat. 2018 nahm sie ihr nächstes und ihr großes Album auf, das muss man wirklich sagen. Negative Capability, was für ein Titel.
Oh, now Mama, don't you hear my plea? What is this horror, Mama, flooding over me? They return the Nazis every 70 years. Bombs explode in Paris, the future is here. There's no brave England, no brave Russia, no America.
Es ist ein großes Album, und die Aufnahmen wurden auch dokumentiert für Filmaufnahmen, für eine Arte-Doku. Da sieht man sie, wie sie am Stock ins Studio geht, konnte schwer gehen, litt unter starker Arthritis, das kam noch dazu, konnte aber singen, arbeitet nun mit ihren Partnern Ed Harcourt und Barry Reynolds, und das Album ist eindrucksvoll, also das ist ganz groß, wirklich.
Ja, ich finde das auch wirklich ganz toll, gerade beispielsweise die Ballade Gypsy Fairy Queen mit Nick Cave, das ist dann auch ein Duett, er singt dann später auch in dem Song mit.
I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow the Gypsy Fairy Queen. We exist in the twilight.
Das ist sehr anrührend, und ihre Stimme, es wirkt sehr alt. Ich fühlte mich ein bisschen erinnert an den alten Johnny Cash. Ein bisschen, vielleicht ist auch Quatsch so ein Vergleich, aber irgendwie hatte das Würde, muss ich sagen. Also ganz toll.
Dieser Song ist auch sehr interessant, weil er handelt von Midsummer Night's Dream, also Sommernachtstraum. Shakespeare, Puck, die Geschichte, diese Gypsy Fairy Queens, diese Queens. Und das ist eigentlich ein Song, den Puck singt. Und dann eine neue Version, die dritte Version von As Tears Go By. Und das finde ich schon wirklich nun die eindrucksvollste. Eine Frau, die 70 ist, 71, singt diesen Song. Meine Herren. Und der ist wirklich aus dem Herzen, aus der Tiefe gesungen. Und der ist voll wahr. Die Tränen fließen. Ich schaue auf meine Kindheit, auf meine Jugend zurück. It's All Over Now, Baby Blue, ein Bob Dylan-Song, der auch genau in diese Richtung passt. Den hatte sie auf Rich Kids 71 schon aufgenommen, aber jetzt ist er richtig überragend.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast.
yonder stands your orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue.
Die Traurigkeit herrschte auch, weil zum Beispiel Anita Pallenberg ein halbes Jahr vorher gestorben war. Darunter litt sie sehr. Und man merkt deutlich, dass diese Trauer, diese Verzweiflung auch aus diesem gesamten Album spricht. Und vielleicht deswegen auch der Titel Negative Capability.
Sie nimmt Abschied,
ja,
oder?
Ja, das Gefühl hat man wirklich. Das ist ein großartiges, grandioses Abschiedsalbum. Dass es praktisch zu dem wurde, liegt natürlich auch daran, dass danach wir unter der Corona-Pandemie litten. Dann traf es sie ganz hart. Erstens starb ihr Freund Hal Willner, der Produzent, an Covid. Und sie selbst erkrankte, lag 3 Wochen auf der Intensivstation, hat wirklich ganz knapp, wurde beatmet, das war ja eigentlich immer das halbe Todesurteil, wurde beatmet und ist also, sie hat sehr dem Hospital, den Krankenschwestern auf der Intensivstation gedankt. Sie hat überlebt und ganz knapp jedenfalls, hatte eine Lungenentzündung, Sauerstoffmangel und so weiter. Was natürlich weg war, sie hatte Sauerstoffmangel, sie konnte nicht mehr singen. Also seitdem kann sie anscheinend nicht singen. Sie ist auch, glaube ich, nicht aufgetreten seitdem. Und dann das einzige Album, was sie gemacht hat, 2021, ist ein Album, auf dem sie spricht, rezitiert. She Walks in Beauty, zur Musik, die Warren Ellis, der Partner von Nick Cave, komponiert hat und spielt. Und sie rezitiert klassische Gedichte, Byron, Keats, Tennyson. Auch wunderschön, eindrucksvoll. Aber wie gesagt, kein Gesangsalbum mehr. Das scheint vorbei zu sein, fürchte ich.
On either side the river lie long fields of barley and of rye that clothe the wold and meet the sky, and through the field the road runs by to many-towered Camelot. The yellow-leaved water lily, the green-sheathed daffodilly, tremble in the water chilly round about Shalott.
Auf jeden Fall ist das irgendwie, hat es so eine eigene Rundung in ihrer Geschichte, finde ich, weil sie ja damit auch wirklich klassische britische Literatur zitiert, die immer eine große Rolle gespielt hat, offenbar.
Hier schauen wir wirklich auf eine Biografie einer solchen vielschichtigen Person. Also privat, aber auch in ihrer musikalischen Entwicklung. Was für verschiedene Genres, Stile, Zeiten hat sie durchlebt. Also, und auch diese schweren Zeiten, die sie überlebt hat, als Süchtiger auf der Straße. Und sie hat aber immer ein großes Durchsetzungsvermögen, Stamina gehabt. Also, dass sie Sachen durchgedrückt hat, damals schon mit dem Folk-Album 1964, 65, bis heute. Sie hat immer das durchgesetzt und durchgesetzt, was sie wollte, und mit großer Ehrlichkeit und großer, großer Stärke. Und das kann man wirklich nur bewundern. Und ist extrem eigenständig. Ist also wirklich jemand, der in dieser Art auch eine Eigenständigkeit hat. Also sie ist eine Chanteuse, eine Diseuse der Rockmusik, kann man sagen. Da gibt es also kaum einen Vergleich.
Wir haben heute gesprochen über Marianne Faithfull, eine ganz schillernde und spannende Person, eine ganz starke Person, voller Höhen und voller Tiefen. Haben wir gerade schon diese Stunde etwas mehr erzählt darüber. Ein bisschen Musik kommt jetzt ja noch am Schluss und ich sage vielen Dank, Peter.
Danke, Uke.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear.
Hallo, mein Name ist Viktoria Koopmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Weißt du, was ich mich gerade eben noch gefragt habe? Dass da so ein Steinhaufen war. Das klingt aber doch irgendwie wie so eine Art Grab, oder? Meinst du, die Leute, die da waren, haben den so ein bisschen beerdigen wollen oder so?
Bei dem wissen wir mittlerweile, wie das war.
Für packende Geschichten. Es gibt eine WhatsApp-Nachricht, die ihr gesehen habt, von Julian Reichelt. Und die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Du hast eben diesen Begriff erwähnt, Reichelt Jünger. Ich finde, das zeigt so ein bisschen, ne, dass es da eben viel um Loyalität geht, um Macht.
Ja, eine Frau hat mir dazu, das fand ich sehr eindrucksvoll, mal gesagt, ja, es ist, eigentlich ist es kein Frauenthema, sondern eine Frage, die sie beschrieben hat, von Zugriff auf Menschen, von Macht, die sich in sehr vielen Facetten auswirken konnte.
Und investigative Recherchen. Okay, also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein.
Ja.
Das bedeutet, es stecken potenziell giftige Chemikalien in unseren Böden und im Grundwasser, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo genau und in welcher Konzentration. Und das wolltet ihr mit eurer Recherche ändern. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.